Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Mir brennt eine Frage unter den Nägeln, liebe Jungs. Schönen guten Abend erstmal, guten Tag, guten Mittag, moin moin, wann auch immer ihr uns hört. Ich habe hier Johannes und Stu an der Seite und ich habe eine Frage an euch. Im englischen Sprachgebrauch gibt es ja dieses Netflix and Chill und das ist ja ein Bumscode. Also das ist ja ein Codewort für, wir gucken 2 Minuten Netflix und dann geht's zur Sache. Aber was sagt ihr denn, wenn ihr jetzt wirklich nur Netflix gucken wollt? Sagt ihr, lass mal Netflixen oder sowas?
Da ich alleine bin, ist das eine Frage?
Redest du nicht mit dir selber dann?
Nein, nicht wirklich. Ich bin da sehr unromantisch zu mir selbst, muss ich leider sagen. Soll ich vielleicht mal ändern?
Ja, das kann man missverstehen, aber ich bin da auch für mehr Romantik unter sich selbst.
Okay. Entschuldige mich eben kurz.
Ich glaube, ich habe noch nie Netflix und Chillen als Synonym für 2 Minuten gucken und dann andere Dinge machen genutzt. Also, ja,
dann
ich muss dich enttäuschen.
Das ist ein Ami-Ding wahrscheinlich.
Dann ja, das ist ein Ami-Ding. Naja, ein Generationending, ich weiß es nicht.
Kann auch sein. Aber wir sind ja hier ein Mehrgenerationen-Podcast gerade. Das können wir an dieser Stelle schon mal verraten. Naja, ist ja auch egal. Warum frage ich euch was von Netflix? Weil wir heute sprechen werden über einen Blockbuster sondergleichen. Wobei bei Netflix ist Blockbuster immer so eine Sache, weil die ja eigentlich, ne, so den Blockbusten sollten sie eher nicht, weil dann sind ja die ganzen Haushalte kaputt und können nicht mehr streamen. Lirum Larum, es geht heute um The Electric State, dem neuen Film der Russo-Brüder, die ihr nun natürlich kennt von Avengers und von Captain America 2 und 3 und so weiter und so fort. Da kommen wir alles gleich zu. Vorab allerdings wie immer die Info, großer Film, für zumindest aus unserer Sicht. Spoilerfreier Podcast an der Stelle. Wer jetzt also den Trailer gar nicht gesehen hat, macht jetzt erstmal aus, guckt am Freitag, den 14. März, The Electric State und hört dann den Podcast und was wir dazu finden. Ansonsten verraten wir hier nichts, was ihr nicht aus den, ich glaube 2 Trailer waren es insgesamt, nicht schon kennen könntet. Sagen wir es mal so. Aber hier, jetzt haben wir schon den Elephant in the Room gehabt, die Russo-Brüder. Wie steht denn ihr so zu denen, Johannes? Was hast du von denen gesehen und wie findest du sehr deren Oeuvre?
Ich habe relativ viel von denen gesehen. Ich weiß, die haben irgend noch so ein Militär-Action-Drama mit Tom Holland gemacht. Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe die drei Avengers-Filme gesehen, die ich alle nicht gut fand. Also ich finde, die sind im MCU so gute Logistiker. Also es ist natürlich eine beachtliche Leistung, so einen Film mit so vielen Figuren und so vielen Effekten hinzukriegen und die Filme sind nicht auseinandergefallen. Aber ich würde einfach mal sagen, das Beste, was die Russos bis jetzt hinbekommen haben, sind die Folgen, die sie bei Community gemacht haben, weil die wirklich spaßig waren. Und was sie auf Netflix gemacht haben mit The Gray Man vor 2 Jahren, 3 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, das fand ich wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar. Also das war wirklich für mich so eines der Inbegriff von diesen ganz, ganz schlimmen, digitalen, hässlichen und auch grässlich geschriebenen Netflix-Filmen.
Die abonniert, sagt Johannes dazu. Was sagtenst du?
Da ich ja hier der Älteste bin in der Runde, der Manitou, habe ich sogar damals auf DVD ihren allerersten Kinofilm gesehen, Safecrackers, mit Sam Rockwell, William H. Macy und George Clooney. Und der war wirklich ganz amüsant. Das war so, der wirkte wie so eine Fingerübung. Und hätte man mir gesagt, dass die Regisseure von diesem Film jetzt erstmal gefühlt 10 Jahre lang nur Sitcom-Folgen inszenieren, um dann die erfolgreichsten und größten Hollywood-Blockbuster aller Zeiten zu machen, hätte ich gedacht, nee, nie im Leben. Und so ist es gekommen. Es ist ja auch ganz interessant, aber auch wenn ich ihre Avengers-Filme eigentlich ganz gerne mag, also ich mag Endgame wirklich ganz gerne, für mich war das auch so der perfekte eigentlich Schlusspunkt, würde ich sie nicht unbedingt als, wie soll ich sagen, fähige Regisseure bezeichnen. Ich würde sie eher in die Kategorie Handwerker, Buchhalter tun als Künstler. Und das merkt man ihren Film auch wirklich an, weil sie ja mit Cherry, das war dieser Militärfilm, den Johannes gerade meinte, ja wirklich versucht haben, sich so ein bisschen auch mal als echte Erzähler zu behaupten. Und Johannes hat ihn nicht gesehen, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, ich habe ihn sogar mal besprochen am Telestammtisch. Und ich kann so viel sagen, der ist nicht gut. Und insgesamt, ich finde die Karriere der Russos interessant. Ich wünschte nur, ich würde ihre Filme genauso interessant finden, weil das tue ich nicht.
Ja, ich habe mittlerweile auch so den leichten Anflug oder glaube, das zu erkennen, dass sie vielleicht sogar bessere Produzenten sind als bessere RegisseurInnen oder auch AutorInnen und Schöpfer irgendwie in kreativer Sicht, weil sie dann ja so in ihrem Umkreis, das hattest du auch schon gesagt, so gute Leute dabei haben. Also den Sam Hargrave, den wir beide ja nun kennen, oder wahrscheinlich wir drei von der Tyler Rake-Reihe. Dann haben sie, wie ich finde, gerade im MCU doch immer sehr von ihren Second Unit Directors profitiert, also für diejenigen, die nicht vom Fach sind. Das sind diejenigen, die zum Beispiel die Stunt- und Action-Szenen drehen bei einem Film. Und die Action gerade bei Cap 2 finde ich immer sehr gut. Ich mag auch den Civil War-Film von ihnen. Ich finde, die beiden Avengers-Filme sind toll, aber sie leben da natürlich auch sehr von emotionalen Aufladungen von 35 MCU-Film vorher. Ich kenne den Sherry noch nicht, aber ihr macht mir jetzt auch nicht unbedingt Lust, den zu gucken. Ich finde The Gray Man okay, also ich bin da nicht so hart wie Johannes. Also ich finde, den kann man aber auch also echt wieder vergessen, obwohl da mit Ryan Gosling und Chris Evans zwei große Leads dabei sind. Und ich kenne, daran merke ich, dass ich auch gar nicht so jung bin, ich kenne auch Safe Crackers und fand den auch damals sehr amüsant. Ich habe den, glaube ich, mal aus der Videothek geliehen damals und fand den wirklich gut, weil der auch in keinem Kino in meiner Nähe lief. Lirum Larum, jetzt haben wir die Russo-Brüder so ein bisschen dabei und ich weiß nicht, also ich finde, momentan kriegen die so ein bisschen viel Hate ab, aber gleichzeitig sind es natürlich auch willige Opfer dafür, wenn sie zweimal für Netflix drehen und dann wieder zurück in sozusagen Kevin Feigys Schoß jetzt wieder treten und dann, also nur, dass ich es richtig weiß, die machen doch Avengers 5, ne? Habe ich jetzt, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
Also ich habe mich extra vor der Aufnahme hier nochmal ein bisschen reingelesen und Stand 10. März 2025, 20.32 Uhr, ja, machen sie.
Glück gehabt. Also ich weiß nicht, ob das MCU-Glück hat, aber ich habe was Richtiges gesagt. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Ja, nun haben sie sich wieder irgendwie, wie ich finde, eine berühmte Vorlage genommen. Diese Gray Man-Reihe ist ja eine Roman-Spion-Reihe. Jetzt haben sie hier ein Graphic Novel von, oh, jetzt wird's schön, Simon Stålenhag, würde ich jetzt mal aussprechen. Ein wahrscheinlich Skandinavier. Daran merkt ihr schon, ich habe diese Graphic Novel, die Vorlage, nicht gelesen und kenne sie nicht. Wie ist das bei meinen beiden Mitstreiterinnen? Kennt die einer von euch beiden?
Was ist Lesen?
Gute Frage. Ist es nicht, dass wenn man die Augen schöner macht, dass die Brille nicht mehr... Nee, das Lasern. Egal, ja. Schlechter Witz. Ja. Also, Johannes, kennst du das Graphic Novel?
Nee, mir geht das ganz genauso. Ich lese aber auch sehr, sehr wenig Comic und Graphic Novels. Ich bin aber sehr gespannt. Ich habe zum Beispiel dieses Berserker, wo Keanu Reeves hier mitgewirkt hat, gelesen. Und das wird bald verfilmt. Also da kann ich dann endlich mal sagen, ich habe die Vorlage gelesen.
Geil. Stu, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte nur noch mir auch mitteilen, ich habe den Namen Simon Stålenhag, wie er jetzt heißt, auch im Abspann erst gelesen und ich wusste davor auch wirklich gar nichts darüber. Ich wusste auch gar nicht, dass es eben auf irgendwas basiert. Aber hey, das kann ich schon mal sagen. Ich habe auf jeden Fall nach Electric State durchaus ein bisschen Interesse, mal zu gucken, wie diese Bilderromane denn so aussehen.
Ja, geht mir ähnlich, denn man merkt den Russos an, sie nehmen gerne eine Vorlage, sie haben das gleiche Team wie immer dabei, würde ich sagen, also diesen Christopher Marcus und Stephen Mac irgendwas, kann ich mir gerade nicht merken den Namen, Feely. Man merkt, ich bin top voll, McFeely, genau, also die gleichen Autoren, die auch die beiden Cap-Filme geschrieben haben und die auch die letzten beiden Avengers-Filme geschrieben oder adaptiert haben, die haben ja im Screenplay wieder mitgearbeitet, das heißt, hinter der Kamera auf jeden Fall ein bewährtes Team, jetzt haben sie vor der Kamera. Ja, ist das jetzt der Netflix-Star, Millie Bobby Brown? Weiß nicht, können wir gleich noch debattieren. Dann ist Chris Pratt mit am Start. Und ansonsten in der Besetzung, wie ich finde, also schon krasse Namen. Giancarlo Esposito ist mit dabei, Stanley Tucci ist mit dabei, den ich jetzt in Conclave auch gut fand. Dann sind ein paar im Voicecast dabei, Woody Harrelson ist da dabei. Comen Domingo hat einen kurzen Auftritt. Also wirklich viele bekannte Gesichter in auch relativ überschaubaren Rollen. Hat es bei euch so in der Vorab-Erwartung so ein bisschen dazu geführt, dass du jetzt auch sagst, so, ich habe richtig Bock auf die Electric State, weil die Besetzung gut klingt, weil ich den Russos doch irgendwas abgewinnen kann? Oder war da eher so eine gedämpfte, gesenkte Erwartungshaltung bei dir?
Eher gesenkt, weil diese großen Namen, zum einen war relativ schnell klar, 90% von denen hören wir nur, weil es eben die Stimmen sind der Roboter. Und die anderen sind halt, ja, wie soll ich sagen? Ich meine, Millie Bobby Brown ist halt irgendwie Miss Netflix. Ich habe gerade mal überlegt, mir fällt nur ein Film mit ihr ein, der keine Netflix-Produktion war. Das war diese eine Godzilla, wo sie mitgespielt hat. Ansonsten ist es ja wirklich so, die macht Stranger Things und Netflix-Sachen. Mhm. Und Chris Pratt ist jetzt auch kein Netflix-exklusiver Mensch, sag ich mal, aber auch Chris Pratt hat irgendwie in letzter Zeit oder in den letzten zwei Jahren auch viel dafür getan, dass ich ihn wirklich mehr mit Streaming assoziiere und weit weniger mit Kino. Und er kommt hier ursprünglich, das darf ich nicht vergessen, natürlich von der guten alten MCU-Zeit, als die Guardians of the Galaxy noch aktiv waren.
Ich merke schon, gedämpfte Erwartungshaltung. Wie war es bei dir, Johannes?
Ich war bei einigen Stars völlig überrascht, dass sie dabei waren, weil sie ja so Mini-Auftritte haben. Es gibt am Anfang so ein Interview, da sitzt dann Holly Hunter und mehr macht sie auch nicht in dem Film. Und das gilt irgendwie für ganz viele. Du hast auch Cormen Domingo angesprochen. Ach, der ist auch dabei. Und dann ist halt irgendwie eine Minute dabei. Das ist schon irgendwie ganz funny. Ich meine, ich habe mich natürlich über Ke Huy Quan gefreut, weil wir, glaube ich, alle wissen, die Love Hurts gesehen haben. Mhm. Der ist nicht so pralle. Und da habe ich zumindest gehofft, das wird hier der bessere Film. Weil ich muss ja sagen, auch wenn ich die Russos nicht so gut fand, nach den Trailern hatte ich schon Bock, weil ich fand, die Trailer sahen sehr gut aus. Erstmal rein von der Effektarbeit. Und das ist bei Netflix ja nicht unbedingt immer der Fall.
Ja, okay, ich krass, auch, dass du das sagst. Ja, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu. Stichwort, du hattest vorhin Buchhalter gesagt. Mal gucken, ob die so einen guten Buchhalter haben, die Russos. Ich würde das jetzt eher mal in Zweifel ziehen. Aber krass, dass ihr das beide so, also einmal haben wir gedämpft, einmal sagen wir, Trailer war gut. Ich habe den Trailer nicht gesehen, außer jetzt zur Vorbereitung, damit ich gucken kann, ob der irgendwie groß spoilert und wir da was sagen können oder nicht sagen sollten. Und ich finde den Trailer genauso okay wie, und jetzt machen wir schon mal das große Fass auf, wie weite Teile dieses Films. Standard-Trailer verrät einiges, verrät nicht zu viel, macht eine Stimmung auf, die so lala ist. Dementsprechend merke ich so mittlerweile, ja, ich habe Lust, diese Netflix-Dinger zu gucken. Ich erwarte das, was ich von Netflix zu erwarten habe, wenn sie nicht gut eingekauft haben, sondern selbst gemacht haben. Und deswegen dachte ich so, komm, das kann, also wie man ja auch schon gehört hat, ich fand The Gray Man wirklich okay. Ich weiß, der ist nicht so was Visuelle angeht, so unheimlich wohlgelitten. Aber ich hab mit dem als auch No Hard Feelings da, also der ist wirklich okay. Und deswegen war das bei mir jetzt vorab bei The Electric City. Ich habe ja jetzt kein Netflix mehr privat, deswegen muss ich ja immer dann für die Reaktion gucken. Und warte dann schon, obwohl ich schon im Vorgespräch gestanden habe, ich habe zwar drei Anläufe gebraucht, weil ich immer wieder eingeknickt bin und eingeschlafen bin. Das lag aber nicht am Film. Das möchte ich an der Stelle schon mal vorab reinschieben. Worum geht's denn eigentlich bei... wer schiebt denn mal die Inhaltsangabe hier rein? Ach ja, Johannes wollte das ja machen. Wir haben das ja vorher freiwillig ausgelost. Wir haben Streichhölzer gezogen. Johannes hatte den kürzesten, also Streichholz.
Das mache ich sehr gerne. Wir befinden uns in einer retrofuturistischen Vergangenheit. Das heißt, wir befinden uns in den 90ern, aber da ein paar Jahrzehnte vorher Walt Disney so Roboter erschaffen hat, die dann natürlich die ganze Wirtschaft erstmal vorangetrieben haben, aber dann haben natürlich die Roboter rebelliert. Es gab einen Krieg und die Roboter wurden dann quasi in so ein riesiges Ghetto gesperrt. Also das ist das Setting erstmal. Und in diesem Setting treffen wir auf Michelle und Michelle wird gespielt von Millie Bobby Brown. Die hat ihre Familie verloren und eines Tages taucht ein kleiner Roboter bei ihr zu Hause auf und die beiden begeben sich dann auf eine Reise, die scheinbar irgendwas mit ihrem Bruder zu tun hat und auf dieser Reise trifft sie dann auf den Charakter, den Chris Pratt spielt und dann gibt es ein kleines Abenteuer.
Vielen Dank, vielen Dank. Und so klein ist das Abenteuer gar nicht, denn Netflix hat sich das Ganze angeblich kolportierte schlappe 320 Millionen Dollar kosten lassen. Jetzt darf man nicht vergessen, dass da sicherlich auch die ein oder andere Verschiebung im Drehplan dabei war und ein bisschen dem geschuldet ist. Dennoch eine stattliche Summe, wie ich finde. Wie seht ihr das denn, Johannes? Sieht man denn diese 320 Millionen auch auf der Leinwand? Also auf der heimischen Leinwand dazu?
Ich muss tatsächlich sagen, rein visuell finde ich da vieles sehr, sehr gelungen, weil tatsächlich gerade das Roboter-Design mochte ich sehr gerne, auch wenn man sagen kann, das hat man wahrscheinlich vielleicht irgendwo alles schon mal gesehen, weil sie sich sehr, sehr viel zusammenklauen aus allen möglichen irgendwie popkulturellen Dingen, die wir irgendwie im Gedächtnis haben, glaube ich auch alle möglichen Generationen. Also ich glaube, da ist so für Leute was drin, die nochmal jünger sind als wir, als auch nochmal Leute, die deutlich älter sind als wir. Auch wenn man natürlich sagen kann, es gibt auch günstigere Filme. Also ich sag mal so, wir gucken, keine Ahnung, District 9 oder The Creator sind natürlich zwei prominente Beispiele, die, ich würde sagen, genauso gut aussehen und viel, viel weniger gekostet haben. Aber ich finde, wenn man Electric State mit den aktuellen Multimillionen-Dollar-Blockbustern vergleicht, dann sieht der Film sehr, sehr gut aus. Weil wenn wir uns an Quantumania erinnern, wenn wir uns, ich habe Red One nicht gesehen, nur den Trailer, das sah furchtbar aus. Und auch für viele andere Filme aus den letzten Jahren, wo das CGI gerade in den US-Produktionen ja wirklich mies aussah, meiner Meinung nach, finde ich, sieht der hier richtig, richtig gut aus. Ob der jetzt aussieht wie über 300 Millionen, kann man wahrscheinlich drüber diskutieren, weil ich finde, man merkt, die Sets sind manchmal relativ klein und es gibt so ein bisschen Probleme, finde ich, beim Compositing. Also wenn Leute offensichtlich vor einem Greenscreen stehen und im Hintergrund dann viel passiert und man merkt, ja, eigentlich passiert da gerade nicht so viel. Aber sonst würde ich sagen, ist das schon ordentlich.
Wie siehst du das, du?
Ich frage mich halt immer, wie sehr es halt auf einer Leinwand aus? Weil ich habe ihn jetzt, genau wie wir allen anderen hier, auch nur bei mir auf dem heimischen Fernseher gesehen, der nicht klein ist, aber keine Leinwand halt ist. Ich war durchaus, ich bin ehrlicherweise überrascht, wie gut der aussieht, der Film. Ganz ehrlich, weil ich glaube, Ant-Man 3 hat, glaube ich, nochmal 3-4 Millionen mehr gekostet und sah aber um ungefähr 50 Millionen Millionen billiger aus in seinen Effekten. Also der wirkt aus einem Guss, der Electric State. Mein Problem ist einfach, dass diese Sets mir dann doch oftmals zu klinisch, zu künstlich wirkten. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich wirklich eine Welt betrete, die es so existiert, die es so gibt. Das wirkte mir alles dann doch zu sehr zusammengestellt.
Ja, und ich finde auch, dass die Russos nicht so das richtige Gespür für so Set-Pieces haben. Also gerade so Anfang des dritten Aktes wird ein neuer Raum quasi etabliert und der wird so hingerotzt. Also es ist halt so ein bisschen was von einer Antithese zu ihrem bisherigen Schaffen, wo sie eigentlich ja gerade im MCU für diese riesen Ortskarten Cleveland und so weiter bekannt sind, wo sie also so einen Establishment-Shot haben und ganz fett einblenden, wo das ist. Und hier hat man das Gefühl, sie haben gesagt, so, guck mal, da wurden wir mal verarscht. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen anders. Und so, finde ich, geht ihnen tatsächlich abhanden, so ein Setpiece auch mal so richtig zu würdigen. Das wird dann eher so nonchalant eingeführt. Und ich frage mich halt, warum macht ihr das? Macht ihr das jetzt bewusst, um so eine Antithese zu bilden? Oder ist es tatsächlich, ja, die böse Schwester von gut gemacht, es ist gut gemeint und ist halt eher nicht so gut gelungen? Das fand ich so ein bisschen Problem. Und Johannes hat es schon angeschnitten. Das wollte ich euch unbedingt fragen. Wie ging es denn euch mit diesem Mix? Also es gibt ja es hat so eine 90er Setting-Ästhetik, also ein bisschen Retro-Flair. Nun soll er auch angeblich ja Millie Bobby Brown, also Stu und ich müssten das ja vielleicht sogar besser wissen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass die Mädels so um 1994 mit so einer Frise rumgelaufen sind. Auch nicht mit der von Chris Pratt, über die man vielleicht noch viel mehr reden müsste. Und auch nicht über die von Keo Kwan, der auch so ein leichtes Mädchen hat. Also irgendwie haben die alle hier, mit Ausnahme von Stanley Tucci aus Gründen, haben sie alle irgendwie eine leicht weirde Frisur. Und ich habe mich wirklich gefragt, sahen wir in den 90ern so aus? Und ich musste das bei mir, ich hatte immer furchtbare Frisuren, ich musste es aber verneinen, dass ich so eine Powerlocke hatte. Aber jetzt zu meiner Frage zurück. Fandet ihr, dass dieses Setting so passte? Also man versetzt das in die 90er zurück, hat dann aber gleichzeitig diese Hightech-Methoden und diese Hightech-Roboter und Drohnen und Sonstiges, aber hat dann gleichzeitig keine Smartphones, keine Mobiltelefone? Johannes, wie war das bei dir?
Jein, also finde ich das ganz nett. Ich musste auch, weil immer wieder auf andere Sachen verwiesen, ein bisschen an Ready Player One denken, den ich nicht so gut fand. Das hat für mich da nicht so gut funktioniert. Hier hat es für mich besser funktioniert, weil auch alles sehr so runtergerockt aussieht. Das fand ich ganz sympathisch. Also es sieht nicht irgendwie clean oder sauber aus. Aber in der Umsetzung war mir das ein bisschen zu sehr on the nose. Also ich finde, man hat hier schon sehr das Gefühl, okay, die 80er sind abgefrühstückt. Also alle möglichen, also ne, der 80er-Trend ist durch und jetzt wird halt auf das nächste Jahrzehnt gesetzt, weil die Kids, die in den 90s aufgewachsen sind, jetzt alt genug sind, um nostalgisch irgendwie bedient zu werden. Und dann werden halt irgendwie alle möglichen Filme, Serien, Marken etc. pp. Oder sowas angesprochen, wenn dann irgendwie Chris Pratt irgendwie sagt, nein, nicht die Master of the Universe CD-Schachtel etc. pp. Denkst du so, Also es so lala. Mal hat's funktioniert und mal nicht so sehr für mich.
Wie war's bei dir,
Stu? Ich habe auch irgendwie nicht verstanden, was das für eine Welt sein soll. Also klar, es war eine retro-futuristische Alternativvariante der 90er, aber ich fand auch nicht, dass es so sehr 90er auf mich gewirkt hat. Ich meine, du kannst natürlich irgendwelche emotionalen Szenen mit instrumentalen Varianten von Wonderwall unterlegen, aber das macht den Film nicht 90er. Das war so ein ganz seltsamer Mix. Wenn die mir am Anfang des Films gesagt hätten, übrigens, das spielt in den retro-futuristischen 80ern, nicht gesagt, jo, okay, dann ist das so. Aber jetzt wirklich die 90er so erkannt habe ich nicht. Und wenn man dann mal den 90er-Jahre-Check macht, mir fehlen die Buffalos. Keine Buffalos, keine 90er. Keine Discman. Und deswegen, also ich fand die Welt per se nicht uninteressant, auch so gerade vom Design her. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich habe die 90er darin erkannt.
Ja, das war so halbgar, ne? Also ich finde das mittlerweile ja sehr angenehm, wenn es mal nicht so, wie Johannes gesagt hat, so on the nose ist. Also es fehlt mir nicht das Tamagotchi, was quasi hier noch irgendwie herhalten muss oder die Spirale, die man irgendwie hält. Oder ich weiß nicht, war das 80er, 90er, dass man so Gremlins-Stoffpuppen hatte und solche Geschichten oder Furbies oder solche Sachen. Daran kann ich mich so an die 90er erinnern. Aber so im Endeffekt habe ich mir gedacht, so was so in Sachen Welt erbauen, was so in Sachen Worldbuilding hier passiert, ist so ein bisschen dünne. Also Johannes hatte dankenswerterweise vorhin schon mal The Creator erwähnt. Man tut ja Gareth Edwards viel, also man kann wirklich ihm viel vorwerfen, dass er auch kein guter Geschichtenerzähler ist und dass er auch so den dritten Akt gerne mal verkackt. Aber was The Creator mit einem Viertel des Budgets an Worldbuilding betrieben hat, hat mich um einiges mehr gepackt und um einiges mehr begeistert, als es jetzt bei The Electric State war. Das gesagt, fand ich es trotzdem irgendwie interessant. Also gerade so diese ersten 5 bis 10 Minuten, die dann, also ich finde es ja immer so ein bisschen faul, wenn man mit so einem Newscast anfängt, um Sachen zu erzählen, die vor dem eigentlichen oder vor der eigentlichen Filmhandlung beginnen. Nichtsdestoweder dachte ich, ähnlich wie bei Pacific Rim, das hätte ich jetzt gern gesehen. Also davon hätte ich mir sogar einen ganzen Film angeguckt, weil das, was ich da an Schauwerten gesehen habe, an kleinen Einsprengselungen, an der Prämisse an sich, das fand ich irgendwie interessant. Also Setting an sich, mache ich mal so ein Fragezeichen hinter, ob ich das so homogen und stimmig fand. Aber so generell fand ich so die Ausgangslage interessant genug, um mir dann einen Film zu erzählen. Weiß ich, war das bei euch auch so? Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich würde jetzt gerne den Film sehen von den ersten 5 Minuten, von diesem Krieg, der ja sehr massiv geführt gewesen sein muss. Zumindest wird es behauptet. Ich finde, man sieht es jetzt nicht so ganz so in dem Zusammenschnitt. Aber das hätte ich mir gerne als Kinofilm angeguckt, diesen Krieg.
Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass du das sagst, weil also in diesen Szenen zu Beginn, diese Nachrichten, sieht man ja auch, dass die Figur von Chris Pratt, die ja, glaube ich, hier Keats heißt, früher mal Soldat war. Und ich dachte, man hätte es eigentlich genug von Chris Pratt als Soldat in Science-Fiction-Film und Streaming-Diensten. Deswegen hat mich das jetzt ein bisschen überrascht. Aber
das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Der ist valide.
Ja.
Klammer auf, wer es nicht weiß, ich hasse The Tomorrow War. Ich hasse diesen Film. Ich finde ihn furchtbar.
Ich hatte nicht das Bedürfnis, dass ich das sehen möchte, was da gezeigt wird. Jetzt, wo du es sagst, klingt das schon natürlich um einiges spannender, was der Film letztlich auftischt, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich den Film bei mir auf Netflix gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist dieses obligatorische, wir starten rein mit Newsberichten, wie du schon gesagt hast, und die erklären grob, in welcher Welt wir sind, wo liegt der eigentliche Konflikt. Und natürlich kannst du dann nochmal hier jetzt wie mit Chris Pratts Figur nochmal zeigen, was vielleicht die eine oder andere Figur damals getan hat. Aber ja, das war so ein sehr standardisierter Start für diesen sehr standardisierten Netflix-Blockbuster.
Ja, fair enough. Ich glaube, ich stehe so ein bisschen zwischen euch, weil ich finde auch sowas immer ziemlich faul halt, weil da kann man natürlich in relativ kurzer Zeit viel zeigen. Ich finde hier was relativ organisch. Also es hat für mich zum Beispiel besser funktioniert als bei Mickey 17, wo die erste halbe Stunde auch nur aus Exposition besteht. Und das mit dem Voice-Over von Robert Pattinson, das, was mich wirklich genervt hat. Ich fand hier so komisch, es gibt in diesem Prolog so viele coole Bilder, auch wenn man sagen muss, ganz viele sind aus irgendwelchen Filmen und Videospielen geklaut. Also das hat man irgendwie alle schon mal gesehen, wenn so ein riesiger Roboter so eine Amerika-Flagge wirft, die Richtung Hubschrauber und etc. pp. Das sind ganz viele Sachen, die man kennt, aber irgendwie waren das so ikonische Bilder, wo ich mich geärgert habe, dass die nicht länger haben stehen lassen, weil die zum Teil richtig, richtig cool waren. Und man muss auch sagen, also auch wenn ich insgesamt, glaube ich, bin ich bei dir, Timo, dass ich den Film auch nicht schlimm fand, aber die coolsten Bilder im Film sind in diesem Prolog drin, weil danach, du hast es auch schon gesagt, es fehlt so diese ikonischen Bilder. Also wenn wir irgendwie an Filme wie Star Wars Episode 5 denken, die Schlachter auf Hoth, oder wenn wir an Jurassic Park denken, da gibt es Bilder, die sich einem einfach einprägen, die man, glaube ich, nie wieder vergisst, weil das so große, tolle Bilder sind. Und hier bei Electric State denke ich, das ist alles okay, aber es gibt kein einziges Bild, wo ich denke, das werde ich nicht vergessen.
Es liegt auch daran, weil sie halt sehr schnell wegschneiden. Also sie lassen kaum ein Bild wirklich mal stehen für mehr als 2 Sekunden. Das ist schade, weil ich glaube, wenn sie ein bisschen mehr, also konzentrierter wären in ihrer Visualisierung, hätten die wirklich richtig geile Bilder gehabt, wo ich auch sagen würde, Holly die Waldfee, das ist ein saustarkes Stück Film. Aber nein, sie schneiden immer wieder schnell weg. Das ist leider so eine Streaming-Krankheit, glaube ich.
Ja, den gebe ich euch, also hast du recht. Jetzt geht dann ja nach diesem News-Prolog der eigentliche Film los und führt uns diese Figur von Millie Bobby Brown ein, gemeinsam mit ihrem Bruder, der ja am Anfang gezeigt wird, denn von Woody Norman gespielt wird. Ich musste erstmal echt gucken, ist es Woody Norman? Also den kennt ihr vielleicht aus Come On, Come On zum Beispiel und auch aus, oh, wie hieß der denn auf hier,
Hokus Pokus da? Demeter.
Ja, genau. Und hier Knock, Knock. Knock, 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 Knock. Wie viel Knocks, weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, im Original sind es 3. Nee, im Deutschen sind es, glaube ich, 3. Aber im Original heißt es, glaube ich, Cobweb, ne? Irgendwie war Cobweb, nicht so
genau. Ja. Genau, da fand ich ihn auch okay. Also den mag ich ganz gerne sehen. Der muss ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht so diesen leichten Psycho-Bruder irgendwie als Kind mimt. Aber auch er wird älter, auch schön zu sehen. Aber wie ging es euch mit dieser Einführung dieses Geschwisterpärchens? Da wird ja was vorangedeutet oder vorausgedeutet, was mal mit diesem, gerade mit der Schwester so passiert. Und das ist ja nun der Film, der wird ja quasi aus ihrer Sicht erzählt. Wie ist so diese Einführung, Johannes? Wie fandst du die Figur der Michelle, wie Millie Bobby Brown hier im Film genannt wird? Fandst du es gelungen oder sagst du, war so ein bisschen schwierig, weil es doch dieser Standard ist, tragisches Ereignis und dann geht's von daran alleine weiter?
Genau, auf dem Papier, sie ist halt die rebellische Teenagerin, ne? Und Millie Bobby Brown macht das in Ordnung, würde ich sagen. Ne? Sie spielt halt schon so ein bisschen das, was sie bis jetzt auch vielleicht bei den Enola Holmes-Filmen gespielt hat. So die junge Teenagerin, die halt gegen ihren natürlich super ätzenden Ziehvater oder Pflegevater ein bisschen rebelliert. Aber ich finde, die beiden hatten eine super tolle, also nicht der Pflegevater und sie, sondern die beiden Geschwister, finde ich, hatten eine ganz, ganz tolle Chemie. Mhm. Auch wenn, also ne, kann ja sagen, man sieht da noch ein paar Rückblenden, die waren ein bisschen schmalzig. Aber wie die beiden das gemacht haben, fand ich super knuffig. Also ich hätte auch gern gesagt, hätte man auch die beiden auch einfach auf ein Abenteuer schicken können. Das wäre, glaube ich, auch einfach sympathisch gewesen, weil die beiden, ich mochte die zusammen.
Ja, fand ich auch. Bevor du was dazu sagen kann, auch so wieder so eine krasse Besetzung, also was heißt krass, aber diesen Ziehvater spielt halt Jason Alexander, also Seinfeld, ne? Also wer ist er da noch? George aus Seinfeld. Auch wieder bekanntes Gesicht, irgendwie in den letzten Jahren eher in der Versenkung verschwunden und spielt dann einfach mal hier auch so eine, ja, zumindest eine Rolle, die jetzt ein paar Minuten ganz wichtig ist zumindest. Stu, wie ging es dir mit den beiden Geschwistern, mit Michelle und wie heißt der Bruder?
Ich hab's leider Chris.
Christopher, ne? Christopher,
ja. Ich war halt irgendwie, als es so eingeführt wurde, sofort enttäuscht, weil da war mir klar, okay, das ist so eine Art von Geschichte. Ich hatte mir, glaube ich, nach dem Anfang wirklich mehr oder erhofft, dass die Roboter mehr im Zentrum stehen und dass da irgendwie Millie Bobby Brown irgendwie reinkommt, aber nein, okay, das war halt so eine Geschwistergeschichte. Und relativ kurz danach sehen wir auch das erste Mal, du hast ihn schon gerade eben erwähnt, Stanley Tucci, der Mann, der keine komische Frisur trägt in diesem Film. Und als er eingeführt wurde und ich mir klar war, okay, auf welche real existierende Person eines, ja, Tech-Giganten, der mittlerweile, glaube ich, auch, er ist mittlerweile verstorben. Ich sage nicht, wen ich meine, es ist nicht Bill Gates, war mir auch irgendwie klar, was ich jetzt vom Rest des Films in Sachen Charaktere zu erwarten habe. Und genauso kam es dann auch.
Ja, also da ist viel by the book, das gebe ich dir. Also da hast du recht. Dennoch muss ich auch sagen, wie bei Johannes, ich fand so diese Bruder-Schwester-Chemie, die hat für mich diese erste halbe Stunde, wo man ja erstmal auch die Michelle quasi auf diese Reise führen muss, hat gut funktioniert. Also hat es wirklich so für mich dargestellt, dass mir klar wurde, so, das ist also, das ist die Prämisse, da gehen wir jetzt los, und da war ich auch an Bord. Es war gleichzeitig, also dieser Ziehvater ist jetzt nicht zu böse gespielt, der ist halt so wie alle der teilnehmenden Protagonisten, und das ist vielleicht so, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, weil das im Trailer gar nicht so rauskommt, aber es ist so, so ähnlich wie bei The Surrogates und wie bei Ready Player One, den hast du ja auch schon erwähnt, Johannes, die Menschheit ist eher so in so einem, ja, in so einem Surrogatensystem jetzt hier unterwegs, das heißt, die setzen sich so eine Art Helm auf und können dann roboterähnliche Gestalten steuern, die dann ihr Tagewerk verrichten, und währenddessen können die quasi, so wie der Stanley Tucci-Charakter sagt, sind quasi frei. Also die können dann machen, was sie möchten, wobei sie immer noch den Helm auf dem Kopf haben müssen und da sitzen müssen eigentlich. Also so frei sind sie irgendwie, finde ich, dann doch nicht. Könnte man auch eine Kritik an moderner Technik draus lesen. Machen die Russos aber auch, wie ich finde, relativ wenig draus. Das muss man nämlich dem Film, finde ich, ein bisschen ankreiden. Da gibt es ganz viele Momente, die kritisch sich mit Technologie auseinandersetzen könnten, machen die Russos aber nicht, weil sie immer so ein bisschen eher plotgetrieben sind. Die wollen immer so auf diese, sagen wir so, auf diese Schema-F-Schreiberstation hinaus. Die wollen halt irgendwann einen Bösewicht auch etablieren, der dann auf die Bildfläche kommt. Wir sind wahrscheinlich alle nicht so überrascht, wer das ist, aber am Ende wollen wir es euch hier aus Spoilergründen eben nicht verraten. Aber auch da dachte ich so, okay, da hätte man einfach viel mehr an dieser Prämisse, an dieser Technologiekritik feilen können. Das ist ja immer sehr spannend, dass so Filmemacher wie James Cameron ja irgendwie ganz viel mit Technik machen, siehe Avatar 1 und 2, und dann aber im Film so technikkritisch sind. Und hier hätte ich so gedacht, der Film ist ja eigentlich wirklich, der hätte das Potenzial und auch eine authentische Kritik liefern können. Liefert er aber irgendwie nicht, weil er dann so irgendwie eine ganz andere, nämlich irgendwie eine, ja, so eine, schon so eine Nostalgie-Retro-Feel-Good-Film-Story erzählen will und auch so ein bisschen das Feld aufmachen will. Ja, auch Roboter haben Gefühle und sind irgendwie Individuen. Und da muss ich sagen, das war der Part, den ich neben den gerade angesprochenen Schema-F-Schreiberling-Geschichten mit am schwächsten fand. Obwohl ich das Design der Roboter, ähnlich wie Johannes, echt gelungen fand, muss ich sagen. Jetzt habe ich viel geredet, jetzt habe ich gar keine richtige Frage formuliert. Aber vielleicht fangen wir mal so an. Ich hatte jetzt schon gesagt, ich finde so ein paar Sachen sehr Schema F. Und eine Sache habe ich überhaupt nicht verstanden. Nämlich diese doppelte Einführung von Chris Pratt Figur. Also einmal hattest du ja schon gesagt, wir sehen ihn einmal im News-Beitrag. Da ist er beim Militär. Und wenn er also quasi die zweite Einführung bekommt, ist er auf einmal, ja, was ist er denn eigentlich? So eine Art
Retro
Han Solo-Schmuggler, Retro-Star-Lord. Also ich hatte das Gefühl, ihr könnt gerne Einspruch einlegen, ich hatte das Gefühl, das ist so ein Mischmasch aus Han Solo und den anderen Chris Pratt-Figuren, die er bisher so vor allem für die Russos gespielt hat, sprich eher so eine Art Star-Lord ohne Raumschiff. Johannes, ist das jetzt zu unkreativ oder stimmst du dazu?
Nee, ich finde, man muss generell sagen, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin mit einer größeren Rolle in diesem Spiel, dem Film, spielt genau die Rolle, die man auch aus anderen Werken kennt. Also Millie Bobby Brown ist die taffe Teenagerin, Chris Pratt ist der lustige Raufbold, der natürlich ein gutes Herz hat. Stanley Tucci hat auch schon häufiger solche irgendwie schmierigen Leute gespielt. Giancarlo Esposito ist natürlich irgendwie der fiese Typ. Ich musste auch so ein bisschen an Stephen Lang aus Avatar denken, weil es eigentlich ist genau die gleiche Rolle. Und Ke-Huy Quan spielt natürlich den sympathischen, nerdigen Wissenschaftler. Und mehr Fleisch haben diese Rollen halt auch alle nicht. Und das ist schon, also schon krass. Aber ich muss sagen, der Film profitiert halt immens davon. Das gilt halt auch für die ganz kleinen Rollen, dass das halt prominente SchauspielerInnen sind, die was können. Also ich finde, die haben alle eine Ausstrahlung. Auch gerade bei Giancarlo Esposito. Ich habe Angst, dass er nur noch solche Rollen spielt. So ein bisschen wie Christoph Waltz irgendwie. Also dass er nur noch das macht. Aber ich meine, es ist immer noch Giancarlo Esposito und ich sehe den gerne. Selbst wenn er nur eben, sagen wir, also er sitzt halt nur am Schreibtisch eigentlich im Film.
Ja, wie so viele sitzt er nur rum. Also deutsches Beamtentum freut sich an diesem Film wahrscheinlich. Du, wie war es bei dir mit Chris Pratts Figur? Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Also ich bin ehrlich, Keats. Ich habe keine Ahnung mehr.
Aber es war Keats, das weiß ich aber auch nur, weil ich es mir aufgeschrieben habe.
Du bist schlau. Also ich habe selbst die IMDb offen und kann es mit meinen Augen Keats. Also auch kein Vor-, war das sein Vor- oder sein Nachname? Ist auch schon eine gute Frage.
Also er wird hier eingetragen als Vorname Schmuggler, Nachname Keats.
Ja, das passt doch. Das passt doch. Das ist doch wie, wie sind sie unterwegs? Ich bin alleine. Ah ja, Solo. Han Solo.
Ja, genau.
So. Guter Name.
Ja, also zu den Figuren kann ich das Gleiche sagen, was Johannes schon gesagt hat, mit dem Unterschied, dass es mich wirklich angeödet hat. Weil, ja, das sind Prominente. Ja, es ist immer schön, Kikong Kwan zu sehen. Aber ich fand es einfach wirklich sauöde. Ich habe genug Millie Bobby Brown, spielt Millie Bobby Brown gesehen. Ich habe genug von Chris Pratt, der einfach so in seiner Nische aktiv ist. Und Keo Kwan, der eine ganz kleine Rolle hat, ich finde ihn ja wirklich total sympathisch, aber ich fand ihn auch nicht gut in Electric State. Es tut mir wirklich leid, ich glaube, der braucht ein richtig gutes Drehbuch oder eine passende Rolle, die auch zu ihm passt und die ihm ein bisschen mehr gibt als das, was er jetzt hier tut. Und ja, war leider diesbezüglich von Electric State größtenteils echt enttäuscht.
Hm. Ja, also kann ich ein bisschen verstehen. Dennoch würde ich, also ich schiebe da sehr viel auf das Drehbuch, weil das wirklich so Stationen versucht abzuarbeiten und so ein paar auch da wieder bekannte Versatzstücke aus anderen Werken zu nehmen und sie so ein bisschen ja in den Mixer zu drehen. Und ich finde gerade bei Keo Kwans Figur kommt das so raus, also der irgendwie spleenige Wissenschaftler, der dann doch irgendwie das gut, also der erst was Falsches natürlich irgendwie oder was moralisch Falsches macht und dann das gerade so wie das gerade bügeln will, dann auch so eine Hollywood-eske Quittung quasi dafür bekommt, fand ich schade. Ich mochte aber so die Grundkonstellation. Ich hätte, glaube ich, den Film vielleicht sogar besser gefunden, wenn Chris Pratt nicht dabei gewesen wäre. Ich finde, also nicht, dass ich mich jetzt an dem komplett übersehen hätte, aber ich fand die Figur, die jetzt, also ich habe mich lange Zeit gefragt, was er außer so ein paar Technikspielereien an Wert so für die Handlung hat und was er so für eine Funktion quasi hat. Und außer, dass er halt Chris Pratt ist, der vor ein paar Jahren mal der heiße Scheiß in Hollywood war und dann auch wieder ein paar Dinge getan hat, die wohl nicht so in der PR gut ankamen und bei den Menschen, finde ich, also ich habe mich echt, ich muss von dem jetzt nicht mehr allzu viel sehen. Ich bin sehr froh, dass der neue Jurassic Park oder World Film jetzt auch ohne ihn auskommen wird und traue ihm nicht nach. Wie ging's denn dir, Johannes, mit diesem Voice-Cast? Da ist ja unter anderem, wir hatten schon gesagt, so Woody Harrelson ist dabei und der immer gern beliebte Alan Tudyk ist dabei und da haben wir echt richtig viele Leute dabei und ich muss sagen, Brian Cox unter anderem auch, ich finde so, also ich hatte so leichte Transformers 1 und 5 Vibes, weil ich finde so, ja, der ein oder andere Roboter hat so seinen kurzen, knuffigen Moment, aber ich könnte dir morgen nicht mehr sagen, wie die hießen, was genau die für Charaktere sein sollten und was die eigentlich für eine Funktion auch im Film hatten. Ich weiß nicht, also ich bin natürlich alt und vergesslich, aber so richtig eingebrannt hat sich bei mir und ich habe den heute dann ja auch nochmal wirklich zu Ende gesehen, hat sich von diesen Robotern wirklich fast gar keiner.
Ja, das geht mir ähnlich. Ich muss sagen, ich habe den Film auf Deutsch geguckt, weil ich mir schon gedacht habe, dass ihr bestimmt auf Englisch guckt und wahrscheinlich aber ja die meisten, gehe ich mal davon aus, oder das breite Publikum, den auf Deutsch guckt. Deswegen habe ich gedacht, ich gucke den mal auf Deutsch. Hat alles wunderbar funktioniert, aber ich bin auch dabei bei den Robotern. Ich mochte gerade den Kompagnon von Chris Pratts Charakter ganz gerne. Mhm. Der war halt funny, aber die hatten jetzt alle nicht sonderlich große Eigenschaften. Also das ist vielleicht auch das Problem, dass es so viele sind. Also da sind andere Filme besser. Also keine Ahnung, gut, ich könnte sagen Wall-E. Also wir wissen mehr über Wall-E, weil es ist Wall-E. Oder auch, ne, letztes Jahr der wilde Roboter, da hat auch Rosam, hatte auch viel, viel mehr Charakter natürlich bekommen. Und hier sind es halt so funny Sidekicks. Aber auch da können wir, glaube ich, gefühlt jeden Star-Wars-Film nehmen, weil jeder Star-Wars-Film einen fantastischen Roboter-Sidekick da reingemacht hat. Und die hier, finde ich, waren auch alle nett. Also natürlich ist es irgendwie eine lustige Idee, dass der Anführer des Roboter-Widerstands Mr. Peanut ist. Aber das war's dann auch schon. Also mehr über Mr. Peanut erfahre ich auch nicht, außer dass er Mr. Peanut ist. Und ja, das ist ein Gag, aber...
Ja,
was sagst du?
Was ich halt ganz cool finde, ist, dass am Anfang irgendwie erklärt wird, dass ja quasi Walt Disney... Ne, so der Chef, der
Walt Disney ist schuld.
Genau, dass Walt Disney schuld ist. Und es ist ja nicht so, dass es ein eingekaufter Film ist, sondern es ist ja wirklich ein Exklusivtitel von Netflix. Und ja, irgendwie kann man natürlich ja, da, wenn man Lust hat, da einiges drin lesen, dass Netflix da so ein bisschen gegen Disney stechelt. Aber ja, ansonsten auch hier, also hat Johannes eigentlich schon alles Erwähnenswerte gesagt. Ich kann da wirklich nur beipflichten. Ich glaube, dass dieser, ich glaube, Herman war der Sidekick von Schmuggler Keats Figur. Das war noch so mit einer der unterhaltsamsten Figuren für mich. Aber puh, ja, irgendwie, also wenn man sich das auf dem Blatt Papier liest, so, da ist der Chef der Roboter, das ist Mr. Peanut, das ist eine große Erdnuss. Dieses ganze verschiedene Design, das klingt eigentlich komplett spannend und interessant und faszinierend und mitreißend, aber leider war es das für mich halt gar nicht.
Hat sich der Film einfach nicht erreicht, wie man im Marketing wahrscheinlich sagen würde. Das verstehe ich. Ja. Mich hat er irgendwie schon erreicht. Ich wundere mich eigentlich auch am meisten über mich selber.
Du bist schwach geworden.
Ich bin, ja, vielleicht sind auch meine Erwartungen endlich so, wie ich sie will, nämlich gering, beziehungsweise keine vorhanden. Das hilft ja teilweise total. Wo ich allerdings tatsächlich ein bisschen mehr erwartet hätte, waren so in Sachen schauwerte Action. Da muss ich sagen, war der Film für mich etwas schwach auf der Brust, bis auf einen doch sehr mich an irgendwie an Star Wars die dunkle Bedrohung erinnernden Showdown. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich auch, weil es um viele Roboter und so weiter und Drohnen ging. Oder Droiden waren es halt damals bei George Lucas. Ich fand so ansonsten von der Action her war da doch relativ viel Leerlauf dabei. Bist du auch irgendwie gelangweilt davon? Man muss dazu sagen, der Film geht ja unter 2 Stunden. Also ich finde den nicht zu lang. Aber ich finde, über die Laufzeit hinweg sind so, was Action angeht, ist da relativ lange Leerlauf.
Ja, und wenn dann mal Action auch kommt, fand ich sie nicht besonders eindrucksvoll. Das fand ich halt echt schade. Das ist, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt an diesem Film. Johannes hat gerade eben schon, und du auch, den Ready Player One erwähnt. Und ich finde, die teilen sich ein paar wirklich Gemeinsamkeiten. Und ich habe Ready Player One einmal gesehen, im Kino, auf einer riesengroßen Leinwand. Da gibt es diese eine Action-Szene, dieses Autorennen. Mhm. Und das war famos. Da saß ich an der Kante meines Sitzes und habe mitgefiebert und es war wahnsinnig. Und sowas hatte ich mir irgendwie auch erhofft, weil der Film hat durchaus so Spielberg-Ambitionen, fand ich. Also ich glaube, im Grunde des ihres Herzens wollten die Russo-Brüder eine Mischung aus Ready Player One und AI machen. Das ist glaube ich, ihr Ziel. Und das haben sie nicht hinbekommen. Und gerade bei den Action-Szenen merkt man einfach, dass anscheinend ihre Extraction-Crew gerade halt eben was anderes getan hat. Weil die Action war, ich fand sie plump, ich fand sie langweilig. Und wenn man bedenkt, was hier eigentlich gezeigt wird, ist das schon ein ziemlich großes Armutszeugnis.
Ja, also und das obwohl, ne, also wo du Ready Player One erwähnt hattest, sie haben ja dann ihren mittlerweile Standardkomponisten am Start, nämlich Alan Silvestri, der auch den Score zu Ready Player One gemacht hat, der damals nämlich John Williams ersetzt hat. Also auch da irgendwie so, ich habe vor in irgendeiner Kritik schon gelesen, dass die Musik so irgendwie Standard sei. Nö, also der Score ist halt so Standard Alan Silvestri und Alan Silvestri klingt halt, wie Alan Silvestri klingt, aber er klingt halt immer ganz spannend, wie ich finde.
Ich dachte immer, Alan Silvestri klingt wie Danny Elfman.
Nee, das ist tatsächlich Danny Elfman. Der klingt wie Danny Elfman.
Ah, okay.
Gott, es wird heute nicht besser. Johannes, wie fandst du die Action?
Kurze Frage noch. Heißt es Heinz Raum und Hans Zimmer oder verwechsel ich da auch wieder was? Der war witzig.
Frage an die Regie. Nee, es ist eine Verwechslung. Er heißt tatsächlich Hans. Ich krieg der Oscar Academy nicht in den Arsch. Zimmer. Ja, okay. Der ist es, genau. So, Johannes, die Action. Was sagst du?
Ja, die ist halt so, wie man es von den Russo erwartet, weil man muss auch sagen, ich finde, was die Action angeht, haben auch die letzten Avengers-Filme nichts Großartiges abgeliefert. Das war halt alles okay, sie filmen was ab, man sieht was, also es ist nicht so ein Schnittmassaker wie bei Michael Bay, aber um jetzt vielleicht noch, ne, Stu hat Steven Spielberg verglichen, ich vergleiche jetzt einfach James Cameron, Avatar 1. Kann man natürlich aus unterschiedlichen Sachen kritisieren, aber was der an Action-Schauwerten fürs Kino bietet, das ist richtig grandios. Also der hat richtig, richtig coole Bilder und Szenen und hier ist wirklich ganz kurios, wie klein das alles ist. Also gerade die finale Schlacht wirkt halt, und da musste ich auch so ein bisschen, auch Civil War war das auch so, wo sich die Avengers dann bekriegen, das war halt auf diesem Flughafen, das wirkte wie so eine Schlacht auf so einem Hinterhof. Und hier ist das auch so. Also bei so einem Blockbuster habe ich gedacht, hier kommen Flugzeuge, hier kommen Panzer oder dann halt irgendwie Äquivalente, was irgendwie an Technik angeht. Und dann kommen da so ein paar kleine Roboter und das war's. Und das ist ja für den ganzen Film so. Also alle Action-Szenen sind super klein. Und dann sind wir in dieser Roboterzone und dann wird kurz so aufgebaut, es gibt irgend so zombieartige Roboter. es wird einfach nichts mit denen gemacht. Aha. Wo ich denke, wo ist, ich will sowas Fieses sehen, wo irgendwie, also es wird ganz kurz angedeutet, dass sie andere Roboter zerfleischen quasi. Denkst du, das hat ja Potenzial. Ja, wird halt nicht gemacht. Und das gilt halt für ganz viele Sachen. Ist halt alles so, ja, ist halt irgendwie okay. Und am Ende taucht natürlich noch so ein Boss-Roboter auf Seiten der Bösen auf und macht böse Boss-Dinge. Aber also, ich fand es halt alles in Ordnung. Es hat mich nicht gestört, es hat mich aber auch null begeistert. Also das Beeindruckendste war vielleicht noch die Waffe von dem Roboter von Giancarlo Esposito, weil die halt so wegbratzelt in so einem Lager. Aber wenn man sagt, so eine kleine Action-Szene in einem Lager ist in einem 300-Millionen-Dollar-Film das Beeindruckendste, dann läuft schon was nicht ganz so richtig.
Ja, und mich wundert das wirklich. Also auch da lassen sie, finde ich, so viel liegen. Also der Film, der titelgebende Electric State, ist halt so eine Wüstenlandschaft, ja, aber also ich nochmal, ich ziehe wieder den Vergleich zu Transformers. Da gibt's da im zweiten eine ähnliche Sequenz, wo sie so einen alten Transformer irgendwie ausgraben und der ihnen natürlich ganz viel Expositionen irgendwie erzählen muss und wie das so früher war. Und man denkt sich so, es interessiert mich nicht, es ist alles egal, aber zumindest hat man einen Eindruck davon, was da so vorher passiert sein muss und wie das passiert ist. Und hier denke ich so, ja, also die haben mir so eine Art Internierungslager für Roboter gemacht. Ach so, ja gut. Achso, das ist das jetzt schon. Okay, ja, ich sehe kaum Roboter. Also es ist halt so, dadurch, dass es so ein Riesengebiet ist, also es ist halt sehr viel auf die Kacke gehauen, was so behauptete Scale angeht. Aber am Ende steckt da irgendwie gar nicht so viel dahinter. Und das fand ich, ähnlich wie den Technologieaspekt, den sie irgendwie so links liegen lassen, fand ich auch das so verschenkt. Weil ich hätte einfach so eine Odyssee da in diesem Electric State hätte ich mir angeguckt, wo also Michelle da auf der Suche nach ihrem Bruder ist. Den Rest hätte ich alles nicht gebraucht. Also wir haben da nachher, können wir so ein bisschen drum rumschiffen. Ich finde halt den Bösewicht vollkommen egal. Also er ist so austauschbar wie nix. Und man hat da wirklich einen Schauspieler, der was leisten könnte und lässt ihn halt so völlig unterfordert liegen und hat auch da wieder nur so ein, zwei Charakter wirklich, das sind nicht mal Streusel, das ist so wie bei der Rumcool, dass das auf den Boden gefallen ist, hat man gesagt, ja, komm, also das ist so deine Eigenschaft und ja, reicht auch. Also das reicht, wir brauchen eigentlich ist unser Hauptaugenmerk die Roboter, aber eigentlich auch nicht, weil eigentlich ist es ja Michelle und ihre Odyssee auf der Suche nach ihrem Bruder. Und das fand ich dann, ich merke so, ne, also ich will mich jetzt nicht von Stus Negativität hier anstecken lassen.
Doch.
Aber natürlich merkt man so,
ich gebe dich meiner Macht.
Nee, aber man merkt so, man darf auf dem Film gar nicht so viel drauf rumdenken, dafür ist er nämlich auch gar nicht gemacht. Also der ist für ein Publikum gemacht, das jetzt nicht irgendwie großartig was durchdenken will oder was rein interpretieren möchte, sondern es ist nach dem Motto hier, das ist unterhaltsam, die Komponenten sind alle vorhanden, die ihr so für einen Blockbuster wollt, ihr habt ein paar Action-Sachen, ihr habt so ein bisschen Effekte, ihr habt irgendwie eine ganz coole Prämisse, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und jetzt könnt ihr euch den 2 Stunden auf der Couch angucken. Leider nicht im Kino, weil Kino wäre irgendwie schon interessant, denn der Film ist auf 35 mm gedreht. Also es wäre schon irgendwie was man mal auf die Leinwand bringen könnte. Aber Universal hat gesagt, nö, machen wir doch nicht. Netflix hat zugegriffen und produziert. Ja, und jetzt haben wir halt so einen, wie ich finde, relativ teuren, aber dennoch soliden, okayen Film, wie ich finde. Also ich kann da gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ein Thema hätte ich noch, aber vielleicht habt ihr beide noch was auf der Liste, was ihr in Sachen Film zu The Electric State sagen wollt. Das weiß ich nicht. Erzählt mal.
Man kann inhaltlich noch vielleicht sagen, du hast ja diese Kritik, was so Technik angeht, dann gesagt, ne? Das bleibt super oberflächlich. Ich finde die Vision des Schurken tatsächlich gar nicht schlecht, weil es nicht dieses ist, er möchte die Weltherrschaft, sondern er möchte theoretisch dem Menschen was Gutes, macht natürlich dadurch alles falsch. Aber was ich absolut grässlich fand, war der letzte Monolog in dem Film, weil der eigentlich den ganzen Film die Botschaft des Films zusammenfasst. Und eigentlich ist die Botschaft des Films, Leute, geht ab und zu mal raus, guckt euch einen Baum an und sitzt nicht nur vorm Laptop. Und wo ich sage, das hat Muttern aber auch schon in den 90ern gesagt. Also nach dem Motto, geht doch mal raus.
Ja, es ist auch genau die gleiche Aussage, die Ready Player One auch hatte. Also ich finde, die teilen sich einige DNA-Stränge, die Filme.
Ja. Die ja eigentlich jeder Film irgendwie mit Technik zu tun hat, nach dem Motto, ne, genieß die echte Welt. Und das ist super stumpf halt und muss auch sagen, Timo, du hast vorhin auch AI angesprochen, auch zu so einer KI-Debatte oder Roboterrechte-Debatte. der Film hat da einfach gar nichts zu sagen. Also natürlich kann man, wenn man da was positiv nice lesen möchte, okay, die Roboter, ne, keine Ahnung, Kolonialismusdebatte oder auch irgendwie Arbeitskräfte in der dritten Welt, also wie der Westen das quasi ausbeutet, kann man da natürlich reinlesen. Aber dafür interessiert sich der Film halt einfach gar nicht. Also es ist halt wirklich so das Bare Minimum von so ein Hauch. Also so, dass man irgendwie sagen kann, er ist nicht ganz substanzlos, auch wenn er das eigentlich schon ist.
Ja. Ja, und ich spätestens als dann irgendwann eine Figur mit Glatze und etwas kleinere Figur auf die Bildfläche tritt, dachte ich wirklich, ihr liegt es auch wirklich an, dass wir so ein paar Vergleichsgrößen haben wir schon genannt. Wir hatten schon Surrogates, wir hatten Ready Player One, wir hatten Transformers, wir hatten ein bisschen Creator, und ich finde, spätestens da dachte ich dann, okay, jetzt wollt ihr es wirklich darauf anlegen, dass ihr auch den, wahrscheinlich habt ihr irgendwie gedacht, dass der gut ankommen wird und dass den ganz viele kennen werden, und jetzt legt ihr es auf Creator an. Und da verliert er halt, finde ich, in vielem. Also man kann nochmal Gareth Edwards vieles vorwerfen, dass er kein guter Storyteller ist. Aber so The Creator ist am Ende einfach ein mehr als solider, sogar guter Science-Fiction-Film. Und das ist, finde ich, The Electric State ist kein guter Science-Fiction-Film, sondern ein brauchbarer Netflix-Blockbuster. Ein Netflix-Mainstream-Film, der jetzt ein bisschen, muss man nämlich auch mal ihm zugutehalten, von den Schauwerten und vom Look her doch ein bisschen wertiger aussieht als so der Standard-Freitags-Blockbuster. Aber vielleicht auch nicht viel mehr. Stu, hast du noch irgendwas Filmtechnisches? Ansonsten hätte ich noch eine kleine Meta-Debatte, in Anführungsstrichen.
Vielleicht geht's euch auch so, aber als ich den Film dann abgeschossen hatte, dachte ich mir, okay, so die Art und Weise, die Art von Filmen, die das ist, auf die hatte ich ja echt schon Bock. Und dann da habe ich halt überlegt, was wären denn Alternativen? Und ich habe tatsächlich eine Netflix-Alternative gefunden. Ein Film, der keine Roboter hat, aber dafür Monster, und so auch so eine Geschichte erzählt von einer uns bekannten Welt, die aber halt eben durch Einflüsse verändert wurde. Und zwar, könnt ihr euch noch an Love and Monsters erinnern? Das war, glaube ich, keine Exklusivproduktion, aber die hat Netflix in der Pandemie eingekauft. Pardon. Und ich muss sagen, der ist nicht perfekt, aber der macht so vieles richtig, was jetzt für mich Electric State falsch gemacht hat. Der hatte total sympathische Figuren, mit denen ich mitgefiebert habe. Der hatte eine sehr schöne, fantastische Welt. Man hat da sehr deutlich gesehen, was aus dem Rechner kommt und was nicht. Da hat Electric State deutlich die Nase vorne, was das angeht. Aber ansonsten fand ich den in ganz vielen Bereichen ähnlich gelagert, aber halt doch um einiges besser.
Hast du den gesehen, Johannes?
Ja, kann ich nachvollziehen, auch wenn es natürlich keine Roboter sind, aber der hat, finde ich auch, der funktioniert gut mit der Welt, der hat einen sympathischen Protagonisten, das war wirklich so ein Ding, den kann man wirklich gut durchgucken. Ich musste gerade noch so ein bisschen, was auch Netflix angeht, ich musste an Mitchells versus The Machines denken, ja. Weil man auch sagen muss, besser wird man, glaube ich, ein Furby niemals mehr in einem Film einbauen können, also nochmal die 90er da reinzubauen. Und auch der hat mehr zum Thema Einsatz von Roboter zu sagen oder auch irgendwie, und der hat auch unglaublich sympathische Charaktere, also ja.
Ja, cool, also ich freue mich, weil diesen Love and Monsters habe ich mal angefangen, aber auch nicht zu Ende geguckt, und nicht, weil ich den irgendwie besonders schlecht fand, sondern weil es einfach dem Moment nicht ging. Und den werde ich mir definitiv auf die Watchlist packen und mal schauen. Denn mir ging es ein bisschen wie euch. Ich habe bei mir hat der Film eines ausgelöst, nämlich Bock auf die, in Anführungsstrichen, ja, Versatz- oder Referenzwerke. Ich habe nochmal Lust, Ready Player One mir in den Player zu schieben. Hahaha. Ich würde mir definitiv nochmal Creator angucken. Ich habe den mal, wir haben ja damals besprochen, ich habe den seitdem nicht mehr gesehen. Ich war auch kein zweites Mal im Kino, leider. Also da habe ich definitiv Bock noch auf die Originale. Und das hat der Film tatsächlich geschafft. Ich finde, eine Sache hat der Film geschafft, die mich so ein bisschen stutzig macht, so in den letzten, in den letzten Tagen. Stand jetzt, wir reden am 10. März darüber, hat er einen Tomato-Score von 23%. Es häufen sich jetzt schon so die 1,5 und 1 Stern-Kritiken. Eines der Leitmedien gibt 2,5 von 5 und vermisst so ein bisschen den Charme vom MCU. Klammer auf, ich nicht, aber egal. Geht's euch auch so?
Charme.
Ich würde auch sagen, ja,
jemals Charme gehabt.
Naja, ihr wisst ja, über welches Leitvideo ich spreche und wie die MCU-Filme oder auch so Filme wie In The Lost Lands da ankommen. Naja, egal. Lass uns das lieber nicht vertiefen. Findet ihr auch, dass der, also ich finde, der Film hat vorab ja schon gar keine Chance bei, sagen wir so, bei der Kritik. Und das stört mich ein bisschen, weil ich den Film, also für mich ist das so ein klassischer 3-von-5-Film. Der ist okay, den kann man sich angucken, also ist quasi mein Fazit. die Hemmschwelle ist gering, man braucht ein Netflix-Abo oder man leiht sich das von irgendjemandem aus und schon hat man einen Film gesehen und finde ich, ist man knappe 2 Stunden relativ gut unterhalten. Du sagst ein bisschen weniger gut, fand's eher öde. Und Johannes sagt, nee, der ist schon okay. Also wie gesagt, bei mir eine klassische 3 von 5. Und dann sehe ich halt Kolleginnen und Kollegen, die sich schon mit den Verrissen überhäufen. Findet ihr, dass der Film überhaupt eine faire Chance hat, Johannes?
Nee, ich glaube, jein. Also es gibt natürlich eine gewisse Bubble. Und da, ne, du hast in The Lost Lands angesprochen, das gilt natürlich auch für Paul W.S. Anderson. Der, würde ich sagen, ich glaube, Stu und ich sind da einer Meinung, in The Lost Lands ist wirklich ganz, ganz grässlich. Aber das sind natürlich gewisse FilmemacherInnen, die in der Bubble nicht gut ankommen. Und ich glaube, das gilt für gewisse RegisseurInnen, das gilt gewiss für gewisse Studios. Also ich glaube, selbst wenn Craven besser gewesen wäre oder auch Madame Web, wären die trotzdem sehr, sehr schlecht angekommen. Oder auch The Marvels, weil man dann in einer gewissen Stimmung ist und dann werden diese Filme halt niedergemacht, weil sich, glaube ich, auch so eine Dynamik entwickelt, die gerade auf YouTube extrem präsent ist. Also ich habe das Gefühl, auf YouTube gibt es nur noch Thumbnails, wo man sagt, entweder das ist der beste Film aller Zeiten oder es ist absoluter Rotz. Es gibt sehr, sehr wenig dazwischen. Das finde ich super, super schade, weil das natürlich Quatsch ist. Es gibt ganz, ganz viel dazwischen und nur weil man mal einen Film kritisiert, heißt ja nicht, dass man den Film hasst. Und das ist auch irgendwie in der Debatte gefühlt so geworden nach dem Motto, wie du kritisierst einen guten Film, dann musst du den ja hassen. Das ist ja Quatsch. Es gibt ja ganz, ganz viele Zwischentöne. Aber ich muss echt sagen, ich bin auch da reingegangen, auf welche auf den Trailer Bock hatte. Ich hätte damit gerechnet, dass ich den nicht gut finde. Und ich finde ihn jetzt zumindest besser, als ich erwartet habe. Und das ist jetzt mein Hot Take, den ich mir für fast das Ende aufgehoben habe. Ich hätte nicht, dass ich damit gerechnet habe, dass mir 2025 der Science-Fiction-Film von den Russos besser gefällt als der Science-Fiction-Film von Bong Joon-ho. Weil Mickey 17 mich ziemlich enttäuscht hat und ich muss sagen, ich würde mir eher nochmal Electric State angucken als Mickey 17.
Boah, möchtest du was zu dem Hot Take sagen, Stu? Weil ich kenne deine Meinung zu Mickey 17 auch noch nicht.
Ja, sowas Bescheuertes habe ich schon lange nicht mehr gehört, wie von meinem Kollegen hier. Also ich bin jetzt auch jetzt kein Mega-Fan von Mickey 17, aber nee, sorry, also Mickey 17 ist dann doch für meinen Geschmack Electric State in relativ vielen Bereichen haushoch überlegen, alleine was die Inszenierung angeht. Auf der anderen Seite sind wir hier in verschiedenen Spektralnebeln des Science-Fiction-Genres unterwegs, muss man auch mal ganz klar sagen. Von daher gut, wenn der Kollege lieber sich nochmal Electric State angucken möchte als Mickey 17, ist das sein Problem, nicht meins.
Jetzt bin ich nur noch der Kollege ab jetzt.
Okay. Zwei Indikatoren, wenn Stu denkt, was soll die Scheiße jetzt? Ja. Man ist nur noch der Kollege und dann kommt ist jetzt so. Nee, jetzt mal ruhig jetzt.
Ich meine, der Kollege hat ja auch After Sun nicht gut gefunden, also von daher, who cares? Also was soll ich mich darüber aufregen?
Welchen? Hier den Paul Mescal After Sun?
Ja.
Mochtest du gar nicht?
Doch, ich fand den okay, aber ich meine, ich kann mich jetzt noch unbeliebter machen und sagen, ich finde auch The Holdovers überbewertet, den fand ich auch ganz in Ordnung.
Ja, überbewertet weiß ich jetzt nicht, also
lass uns ein bisschen weitermachen. Ich
wollte bei After Sun gerne heulen und hab's nicht getan, aber das ist jetzt eher auch wahrscheinlich mein Problem.
Aber ich kann noch mal die beiden Sci-Fi-Filme vergleichen, weil Electric State ist, fand ich überrangend, aber es ist ein runder Film. Der, finde ich, schließt das ab, was er macht. Mickey 17 ist halt ein Wirrwarr aus gefühlt 20 Ideen, die zusammenprallen und überhaupt nicht funktionieren. Ja, aber da sind halt
wenige Ideen noch drin.
Ja, nee, aber nee.
Also um nochmal auf Timos Frage zurückzukommen, um das hier mal ein bisschen zu retten. Also ich tue das hier für dich, Johannes. Viel spannender als die Frage, ob der Film schon verloren hat, ist für mich eigentlich, warum zum Teufel Netflix kein Embargo hat, also auf den Film. Weil wir konnten ihn schon, in Anführungszeichen, relativ früh sehen und es gab kein Embargo. Weil, sagen wir mal ehrlich, Netflix-Blockbuster haben ja sowas wie Nutri-Score, ja? Und ich würde sagen, dass Electric State schon eine S-Kategorie ist. Das ist einer von 2, 3 großen Filmen, ja? Letztes Jahr war es zum Beispiel Damsel. Sowas wie jetzt, Cameron Diaz, Jamie Foxx, Back in Action, genau. Das ist so ein A oder B auf dem Netflix-Nutri-Score.
Kurz aber Netflix, Protokoll, im Nutri-Store gibt es kein S, aber wir wissen, was du meinst.
Ja.
Aber ich glaube, es ist S wie Scheiße, weißt du, man weiß es nicht.
Nein, wie, also halt wirklich der große Netflix-Blockbuster. Ja. Ich meine, die haben 320 Millionen US-Dollar da reingesteckt. Ne? Und ich wundere mich halt wirklich, weil zum einen habe ich nicht das Gefühl, dass der wirklich richtig imposant vermarktet wird. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wenn der neue Switch bei Enola Holmes, da gab es in Köln aber wirklich Plakatwände, hohe Werbung dazu. Und das halt jetzt, also ich meine, bitte, schreibt mir in die Kommentare, wenn ich mich irre, weil jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung. Aber ich finde irgendwie, früher hat Netflix mehr Aufwand ins Marketing gelegt und dass sie halt diesen Film quasi jetzt für mein Gefühl einfach so ein bisschen, ja, hier habt ihr vermarkten und dann auch noch nicht mal auf ein Embargo achten. Also das finde ich gerade viel spannender als die Frage, ob hier schon im Vorfeld klar war, dass der Film einfach abgestraft wird.
Ist es vielleicht so ein kleiner Mittelfinger an die Russos nach dem Motto, ja, geht doch wieder zurück zu Disney? Also, das habt ihr jetzt davon?
Das ist aber ein Mittelfinger, oder?
Ja, wir schreiben das halt eh ab, ich weiß es nicht. Ja. Also, das ist eine Erklärung, denn ich bin auch so ein bisschen bei dir. Stu und ich hatten ja letztes Jahr, und das können wir, glaube ich, sagen, das große Glück, dass wir einen Film wie XLF, einen Requel mit Nostalgiefaktor in Pressevorführungen sehen durften und den tatsächlich auf der Leinwand gesehen haben. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn jetzt kein zweites Mal bei Netflix gesehen, weil ich mir den doch echt positiven Eindruck nicht mehr kaputt machen wollte. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel mal gedacht, nachdem jetzt die Premierenfeiern doch sich so häufen, also ich weiß auch, dass vor anderthalb oder zwei Jahren für The Gray Man in Berlin eine große Premiere gefeiert wurde. Für The Electric State wurde, glaube ich, in den Staaten und in London eine große Premiere gefeiert, aber es gab keine Pressevorführungen, wo man halt auch sagen können, guck mal, also wir haben zwar was fürs Zuhause gemacht, aber das ist auch was für die große Leinwand, ne? Die Russos haben hier auf 35 mm gedreht, wie ich schon sagte. Das muss auch die Presse mal vorher wissen und dann gibt es aber ein hartes Embargo, sodass sich vielleicht nicht rumspricht, dass der Film zwischen langweilig bis kann man gut machen ist. Das ist, also ich bin da bei dem Punkt tatsächlich bei dir. Ich finde das irgendwie interessant, wie Netflix da verfährt. Und ich nehme das auch wahr. Also die Plakatierung auch in meiner eher kleineren Stadt ist übersichtlich, was momentan Netflix an sich angeht. Und zu Electric State habe ich gar nichts.
Überschätzen wir da vielleicht unsere Bedeutung als Content-Creatorin oder FilmkritikerInnen? Weil man, glaube ich, sagen muss...
Auf keinen Fall.
Nein, wir sind wichtig.
Johannes, was bist du heute für drauf? Also was ist ja ganz schlimm heute mit dir?
Nee, weil ich
Herr
glaube,
Kollege, bitte. Herr Kollege. Nicht Johannes. Nur noch Herr Kollege, bitte.
Wir müssen auch ganz schlimm sagen, der Film wird safe auf die 1 gehen und das wird einer der meist geschauten Filme des Jahres auf Netflix werden. Weil Millie Bobby Brown auch letztes Jahr mit Damsel, der, kann man diskutabel sagen, ob der gut war oder nicht, aber das war ein Hit. Das war ein riesiger Hit. Die Enola Holmes Filme sind ein riesiger Hit. Chris Pratt ist gerade, glaube ich, außerhalb der Filmbubble immer noch ein ganz großer Name. Und dann ist es so ein großes Sci-Fi-Ding, was aber nicht so düster ist. Man muss ja auch sagen, das ist ein Film für die ganze Familie. Das kannst du.
Er hat ein Rating, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also irgendwie muss Netflix ja vorgehabt haben, vielleicht auch mal doch noch ins Kino zu gehen damit.
Genau, du kannst den mit jüngeren Kids gucken, du kannst den mit es ist nicht so ein Film Dude-Bro-Film, weil du hast hier quasi auch so, du hast hier so ein bisschen Gefühle, du hast, also das könnten theoretisch selbst, kannst du das mit Oma und Opa gucken, also das ist schon so ein Familienblockbuster, auch da, ich verstecke nicht ganz, warum man dem nicht auch ein Limited Kino-Release gegeben hat, wie letztes Jahr Red One, weil das hat ja funktioniert. Also natürlich war der kein Hit an der Kasse, aber der hat Geld eingespielt und hat vor allem Marketing. Also der hat dem immensen Push nochmal, glaube ich, gegeben, nochmal eine Medienaufmerksamkeit, was hier jetzt nicht stattfindet. Und ich würde einfach sagen, Netflix sagt halt, das wird sowieso ein Hit. Man muss ja auch sagen, Stu und ich reden da ganz häufig drüber, was alles immer auf Platz 1 der Charts landet. Ich meine auch dieser deutsche Thriller-Satire, ich habe die jetzt noch nicht gesehen, Delicious, ist auch sofort auf die 1 gegangen, spielt Farid Adem mit, weil, glaube ich, Leute den kennen. Und dann wird das halt geguckt und muss ja auch sagen, im Streaming ist hier die Hürde, etwas zu gucken, viel niedriger als im Kino. Du bist dann halt Freitagabend da zu Hause oder Sonntagnachmittag, was machst du? Ja, Netflix und chillen. Wir wissen ja auch gar nicht, wer den Film zu Ende guckt oder andere Dinge macht.
Ich meine, alleine, das hat Netflix, das ist, glaube ich, immer noch bei denen so, wenn du 3 Minuten, glaube ich, siehst von einem Produkt, dann gilt das für dich als gesehen. Ja, das heißt, wenn Timo irgendwie 2, 3 Anläufe braucht, um Netflix Stats zu gucken, hat ihn quasi 3-mal geguckt.
Ja, viel Spaß, Chef, mit dieser Statistik für dich.
Ja.
Es weißt du, warum ich kein Netflix-Abo mehr brauche?
Ja, also, das wird definitiv ein Hit sein. Die Frage ist aber, ist das ein Hit, der sich durchsetzen kann. Weil Damsel war letztes Jahr ein riesengroßer Hit. Aber ich glaube, wenn du in zwei Leuten Leute fragst, kennst du Damsel, werden die wenigsten sagen, Damsel, was waren da nochmal? Ja. Also ich finde es gerade total spannend, weil Netflix ja auch jetzt vorhat, wohl wirklich auch ein paar Mal mehr den Versuch zu wagen, Sachen ins Kino zu bringen. Gerade ihr Großprojekt, dieser Narnia-Film von Greta Gerwig, der ja wohl irgendwie jetzt so einen Vertrag mit IMAX oder so hat. Und ich glaube, dass Netflix vielleicht auch wirklich erkennt, komisch, aber wenn Disney irgendwie Deadpool Wolverine gefühlt mal 30 Wochen im Kino laufen lässt und damit Milliarden macht, dann läuft der auch später auf Disney Plus hervorragend gut. Woher kann es leben, ne? Wo kann es liegen? Und du hast jetzt XLF genannt, das ist jetzt kein herausragender Film, aber den fand ich auf einer großen Leinwand zu gucken wirklich richtig schön. Und ich habe ihn mir dann Monate später nochmal angeguckt und es bleibt ein solider Film, aber auf der Leinwand, also als ich ihn auf der Leinwand geguckt habe, hat er mir schon ein bisschen mehr was gegeben. Der hat eine höhere Wertigkeit allein dadurch gehabt. Ich glaube auch, so ehrlich will ich sein, hätte ich XLF nur auf Netflix geguckt und nicht im Kino, hätte ich den, glaube ich, auch nicht mehr wirklich registriert. Und so habe ich den immer noch abgespeichert als schön nostalgischen Actionfilm, wo ich selbst überrascht war, dass es mir so gut gefallen hat.
Ist es dann, um ein bisschen auf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ist es dann für euch, das ist dann auch der letzte Gedanke zu The Electric State und Netflix und Co. und Russos, ist es dann quasi so eine Art self-fulfilling prophecy, dass viele FilmkritikerInnen jetzt gerade sich an The Electric State abarbeiten und den, muss man ja auch schon sagen, eher niederschreiben? Also nochmal, ne, ich will jetzt den Film gar nicht über den grünen Klee loben, es ist kein Meisterwerk, es ist nicht der beste Film, den man auf Netflix finden wird und auch nicht die beste Netflix-Eigenproduktion, aber ich finde es dennoch einen grundsoliden Mainstream-Film. Aber habt ihr das Gefühl, dass diese bewusste, oder das ist so eine Art bewusstes, ach, das ist von Netflix, das war nicht im Kino, das kann ja nur scheiße sein. Also dieses bewusste Tanken, jetzt nicht im Disney-Woke-Style, also dass man nicht irgendwie sagt, so bei Buzz Lightyear ist eine homosexuelle Figur drin, deswegen ist der Film scheiße und deswegen tanken wir den auf IMDb mit schlechten Ratings. Aber habt ihr das Gefühl, dass so die Filmbubble an sich sich ein bisschen toxisch verhält und sagt, nee, also die Electric State, das ist so ein generischer Netflix-Blockbuster, den schreiben wir erstmal runter. Wer auch immer was dazu sagen möchte.
Ich fände es jetzt so lustig gefunden, wenn die jetzt noch so Vogue Sachen reingebaut hätten. Irgendwie wenn Stanley Tucci und Giancarlo Esposito dann knutschen. Ja. Also ich fand den Film nicht gut. So, und ich habe auch eine nicht besonders wohlwollende Kritik zu dem Film geschrieben. Aber ich wollte ihn ja mögen, weil vom Grundkonzept her ist es ja gar nicht mal so unspannend, was da passiert. Wir haben jetzt alle drei schon mehrfach gesagt, dass wir die Vorlage auch jetzt garantiert mal zumindest mal gucken werden, was es auf sich hat, weil das ja vom Ansatz her spannend ist. Mein Problem ist einfach, dieser Film hat kann nichts Eigenes so richtig. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Und ich gebe dir komplett recht, ich habe schon schlimmere Netflix-Filme gesehen. Bereits dieses Jahr habe ich schlimmere Netflix-Filme gesehen. Zum Beispiel Back in Action, der war halt noch generischer. Aber ich bin es auch irgendwie mittlerweile so ein bisschen leid. Weil dieses so, es ist halt Netflix, ist halt so ein bisschen so, ja, okay, cool. Trotzdem ist es irgendwie ganz cool, wenn ihr mal Sachen macht, die ein bisschen mehr Wertigkeit haben. Ob die nur dazu, ob das nur erreicht werden kann, wenn man was im Kino zeigt, glaube ich jetzt auch nicht. Zum Beispiel, ich bin ein großer Fan der Extraction-Filme, die man natürlich auch ohne Probleme kritisieren kann. Aber da sitze ich jedes Mal dabei und denke mir, boah, ist das geil. Ja, da kommt so mein Teutone raus, ja. Ich möchte einfach sehen, wie in einem 20-minütigen One-Take Chris Evans einfach Leuten den Schädel einschlägt. Bin ich
ja,
bin ich dabei.
Ja, in einem Fake-One-Take.
Ja, im Fake-One-Take. Ja. Es ist noch meine Gesprächszeit, Kollege. Ja?
Also, in einem 12,5-Take.
Ja. Aber ich finde das großartig und ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß, das Mission Possible Final Reckoning wird super sein, aber mein Actionfilm des Jahres, auf den ich mich am meisten freue, ist Havoc, ja, der jetzt am 25. April auf Netflix kommt und ich hoffe irgendwie sehr, dass die ihn vielleicht im Kino zeigen.
Bester Trailer des Jahres jetzt schon, dieser Havoc-Trailer, ey, grandios, grandios.
Das mache ich mir mal richtig beliebt hier in der Runde. Ich fühle mich sowieso schon gerade wie Sandra Maischberger und Maybrit Illner zusammen, wie beim Kanzlerduell. Jetzt wird auch noch von Redezeit gesprochen hier, Herr Kollege. So. Nee, ich habe den Havoc-Trailer habe ich noch nicht geguckt. Ich wollte den gerne auf dem.
Ist doch nur ein Teaser, okay. Aber allein, dass der Film existiert. Weißt du, ich habe 5 Jahre drauf gewartet. Das ist so, ja.
Ich wollte den nicht so auf einem iPad nebenbei wegnudeln, sondern wirklich auf meinem nicht so großen, aber immerhin, also für mich reicht's von der Größe her.
Ich habe aber schon den perfekten Plan, wie ich es schaffe, dass Havoc auf jeden Fall geil wird. Ich schaue mir einfach im Vorfeld alle Venom-Filme mit Tom Hardy nochmal an, so in einem Row, und danach wird Havoc super sein.
Worte. Es ist also, du ist es, wie nennt man das denn bei Film, was ist das filmische Äquivalent zu schön saufen? schön vorher schlecht gucken?
Nee. Ja, genau.
Runtergucken, so wie früher bei, ja, egal, wird eine Fußballanalogie, die hier nicht hingehört. Ja, spannend, gute Taktik. Ich dachte, du fährst einfach mit hier zu Werner ins Kino und guckst ihn dann auf DVD oder so. Ah, nee, gibt ja keine DVD. Kann man bei Werner, schreib in die Kommentare, wenn du das hörst, kann man in Crailsheim im Kino, im Sinne, weiß ich nicht, Cineplex, Cinestar, Cine irgendwas, Syndom wahrscheinlich, kann man da auch einfach Netflix anmachen und Havoc gucken? Dann, also wir drei würden kommen.
Auf jeden Fall, wir wären sofort dabei. Bye.
Gut, also ihr merkt schon, wir brauchen, also Fazit haben wir schon genug gehört. Guckt euch die Electric State gerne an, macht euch ein eigenes Bild. Wie immer gilt das ja ab 14. März, könnt ihr es bei Netflix tun. Die drei Herrschaften waren hier eher gespalten. Johannes ist so bei einer, Johannes ist schlau übrigens, der macht keine Ratings mehr bei Letterboxd. Das ist schon,
ist feige.
Schon ein cleveres Bürschchen.
Nee, nein, ich widersetze mich diesem komischen System, Kunst in eine Wertungskategorie zu verpacken.
Ja, warum steht da Johannes?
Okay, und aber dann Netflix von Mickey 17 setzen. Ganz cool, ganz cool.
Ja, natürlich. Du, hier, da haben wir nämlich.
Können wir die Diskussion jetzt bitte aufhören? Ich habe alles gesagt und habe gewonnen. Dankeschön.
Ja, agree to disagree. Ich finde nicht, dass das der bessere Science-Fiction-Film ist. Also Mickey 17 ist natürlich irgendwie der bessere Film, aber ich finde gerade so, was Science-Fiction angeht, macht er, finde ich, nicht so viel daraus. Es ist eher so, wir gehen mal in Science-Fiction-Gefilde, aber eigentlich erzählen wir eine Satire auf Kosten von diversen Erdbewohnern. Egal. Wie machen wir das Ding jetzt zu? Netflix und Chill haben wir geklärt. Also ihr wusstet nicht, dass es ein Bumscode ist. Da habt ihr was gelernt. Das ist schon mal gut. Johannes muss sich ja immer wieder an seinen traumhaft schönen Zweit-Podcast hier erinnern. Oder ich muss euch nicht erinnern, sondern oder ihn nicht erinnern, sondern euch dann den zu hören. Ein Film ist nicht genug. Unbedingt mal reinschalten. Ja, weißt du, ey, ihr könnt wahrscheinlich bei Movie Break die Kritik lesen, weil bei Letterboxd hast du ja nur 2 von 5 Sternen gegeben, richtig?
Ja, und bei Movie Break sind es auch nur 4 von 10.
Ja.
Und das ist für mich einfach 4 von 10 uninteressant aus alten Movie-Pilot-Tagen noch übernommen.
Ja, das verstehe ich. Ich habe das sogar mathematisch verstanden, das ist gut. Ansonsten wisst ihr ja, so hört ihr bei gefühlt jedem zweiten Podcast und bei Schocker mit Schlocker ist ja auch bald wieder 13. am Donnerstag nämlich. Könnt ihr also gerne reinhören. Mich weiß ich gar nicht, wann ihr mich das nächste Mal seht und hört. Ich muss jetzt weg. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönes Wochenende, schönen Tag, schönes Mittagessen, gute Nacht, schlaf gut, fahrt vorsichtig, wann auch immer ihr uns hört. Uns kennt ihr ja, Telestammtisch, unbedingt abonnieren, liken, Bewertung, 5 Sterne immer, weil wir es verdient haben. Discord-Server, überall, wo es Likes gibt, haben wir alles abgehakt? Ich glaube ja.
Mein Pro-Tipp, lasst euch von dummen Kollegen den Tag nicht verderben, dann wird auch alles super. Tschüss.
Dann mache ich mich nochmal unbeliebt, weil ich sehe hinter Timo die DVD zu Harte Ziele, meiner Meinung nach vielleicht der beste Film von John Woo.
Das ist jetzt einfach nur billig. Das ist jetzt schon noch so.
Schneiden wir entweder raus oder fäden einfach aus.
Tschüss. Ciao. Paycheck ist der geilste John Woo-Film.